SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel, schönen guten Abend. Es war einmal das Lexikon, es ist Wikipedia. Und zwar seit 20 Jahren inzwischen. Das revolutionäre Internetlexikon ging am 15. Januar 2001 an den Start mit dem unbescheidenen Anspruch, das Weltwissen für alle auf der Welt zugänglich zu machen. Längst ist Wikipedia eine der meistgeklickten Seiten im Internet, sogar die erfolgreichste, hinter der kein mächtiger Internetkonzern steckt, sondern mit der Wikimedia Foundation eine Stiftung. Getragen wird Wikipedia aber von Hunderttausenden freiwilligen Autorinnen und Autoren auf der ganzen Welt. Und einer von ihnen ist heute mein Gast. Er hat darüber hinaus von 2009 bis 2014 die Geschicke von Wikimedia Deutschland prägend mitbestimmt. Zuerst als Geschäftsführer, dann als Vorstand. Ganz herzlich willkommen, Pavel Richter.
Guten Abend, Frau Kögel.
Herr Richter, was war denn Ihr erster Artikel überhaupt, den Sie geschrieben haben in der Wikipedia?
Also ich habe zunächst keinen eigenen Artikel geschrieben, sondern ich habe an einem Artikel etwas verändert. Und zwar saß ich in einem Hotelzimmer, ich war damals Unternehmensberater und bin viel gereist und hatte offensichtlich das Lied American Pie gehört. Und wer dieses Lied kennt, weiß, dass das ein ziemlich verwirrender und verworrener Text ist. Und ich wollte verstehen, worum geht's in dem Lied? Und da bin ich dann offensichtlich auf Wikipedia gestoßen und habe das allererste Mal etwas in Wikipedia verändert im Artikel über American Pie.
Und was war die Veränderung?
Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das war irgendeine kleine, vermutlich irgendein Rechtschreibfehler oder eine kleinere Korrektur. Ich wusste ja gar nichts über das Lied, sondern wollte ja selber etwas lernen. So bin ich ja zu Wikipedia gekommen.
Und dann haben Sie aber irgendwann angefangen, Artikel zu schreiben. Wissen Sie, wie viele Sie insgesamt schon geschrieben haben?
Ich bin alles andere als ein Power-Autor. Ich habe so über den Daumen gepeilt 50 Artikel in der Wikipedia geschrieben. Und zwar fast ausschließlich in der deutschen. Ein ganz klein bisschen auch was in der englischen Wikipedia gemacht. Aber meine Heimat-Wikipedia ist die deutsche Wikipedia.
Wikipedia, das ist für viele von uns das Nachschlagewerk unseres Vertrauens geworden. Mein Gast Pavel Richter kennt Wikipedia sozusagen von der Kommandobrücke, aber auch aus dem Maschinenraum heraus. Er war Geschäftsführer und Vorstand der Wikimedia Deutschland bis 2014. Schon länger und immer noch ist er Autor bei Wikipedia. Herr Richter, sagen Sie uns kurz eingangs, Wikipedia wird ja erstellt von den unzähligen ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren. Welche Rolle spielt Wikimedia Deutschland in dem ganzen Gefüge?
Ja, Wikimedia Deutschland ist ein Förderverein. Das bedeutet, wir kennen das alle aus anderen Zusammenhängen. Der Förderverein der Deutschen Oper hier zum Beispiel in Berlin, der mischt sich ja auch nicht ins Programm der Oper ein oder stellt die Schauspieler ein oder die Regisseure, sondern er macht Öffentlichkeitsarbeit, er unterstützt die Arbeit der Organisation und das tut Wikimedia Deutschland auch. Ein Großteil der Arbeit geht in die Unterstützung der Ehrenamtlichen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, was der Verein da tun kann. Er verleiht zum Beispiel Technik für die Fotografen oder er hilft mit Reisekosten oder organisiert auch Treffen von Wikipedianern. Aber er macht eben auch Öffentlichkeitsarbeit, stellt die technische Infrastruktur zur Verfügung etc. Also so klassische Infrastrukturaufgaben rund um ein ehrenamtliches Projekt.
Also er ermöglicht Wikipedia mit die Rahmenbedingungen.
Ja, also Wikipedia wird ermöglicht und möglich gemacht vom ehrenamtlichen Engagement der Wikipedianer. Das ist die Grundlage der gesamten Arbeit. Ich glaube, Wikimedia Deutschland macht die Arbeit dieser Ehrenamtlichen in vielfältiger Weise einfacher und vielleicht auch manchmal ein bisschen effektiver.
Und jetzt nutzen Millionen Menschen täglich Wikipedia-Artikel. Gleichzeitig entstehen kontinuierlich Artikel neu. In der deutschen Ausgabe, wenn ich richtig informiert bin, rund 400 Artikel täglich. Lassen Sie uns mal gemeinsam nachvollziehen, wie das vor sich geht. Am Beispiel eines ganz aktuellen Artikels. Sturm auf das Kapitol in Washington 2021. Ich habe da mal in die Versionsgeschichte geguckt. Da legt am 6. Januar um 21.52 Uhr der Autor Gestum Blindi einen Artikel an und dann schreibt er dazu, Zitat, jetzt könnt ihr mir News-Tickeritis vorwerfen, aber sowas ist noch nie da gewesen und zweifellos von zeitüberdauernder Bedeutung. Also können wir schon mal mit einem Artikel anfangen. Wer findet, dass ein anderes Lemma passender wäre, gerne verschieben, it's a wiki und dann in Klammern automatisch gesichtet. Und inzwischen, also eine Woche später, da gibt es ca. 1000 Versionen dieses Artikels und es wird noch in hoher Frequenz daran fortgeschrieben. In diesem Eintrag zur ersten Version, welche Informationen lesen Sie daraus?
Eine ganze Reihe. Der Kollege, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gestum Blindi, ist ein ganz erfahrener Wikipedianer, seit 2004 dabei. Also jemand,
den
der schon wirklich... ich weiß gar nicht, ob ich ihn persönlich kenne. Ich müsste jetzt, weil der, das ist ja schließlich ein Pseudonym und an sich kenne ich die meisten Menschen, wenn ich sie kenne, dann doch unter ihrem richtigen Namen. Aber manchmal bringt man das eine mit dem anderen nicht zusammen. Aber ich kenne ihn auf jeden Fall als Wikipedianer aus dem Projekt. Da auf jeden Fall. Und was ich daraus lese, ist Folgendes. Zunächst mal hat dort jemand einen Artikelvorschlag gemacht, gesagt, oh, da passiert gerade etwas, das ist so wichtig, dass es in Wikipedia gehört. Und dieses kleine Stichwort, das er da reingeschrieben hat, News Tickeritis, das ist ein Wikipedia-Insider-Slang, wenn man so möchte, denn Wikipedia versteht sich ja als eine Enzyklopädie. Und die Frage, ab wann sind eigentlich aktuelle Ereignisse relevant und wichtig genug für eine Enzyklopädie, die ist immer ein bisschen umstritten. Mhm. Und Wikipedia will eben nicht ein News-Ticker sein, wo immer irgendwie eine aktuelle Meldung läuft. Aber gleichzeitig passieren eben auch Dinge heute, die langfristig wirken. Und der Kollege ist offensichtlich davon ausgegangen, dass das, was da passiert, so eine Wichtigkeit entwickeln wird, dass es einen Wikipedia-Artikel haben sollte. Und das hat sich ja auch im Nachhinein als richtig herausgestellt.
Was braucht es denn grundsätzlich, um so einen Artikel anschieben zu können?
Nicht viel. Tatsächlich kann in der deutschen Wikipedia, das ist ein bisschen anders als in der englischen, aber in der deutschen Wikipedia kann jeder einen neuen Artikel starten. Also Sie müssen sich nicht anmelden, Sie müssen niemanden um Erlaubnis bitten. Das Anlegen eines Artikels ist ganz einfach und es kann wirklich jeder machen. In den USA ist das anders, also in der englischen Wikipedia muss ich genauer sagen, ist das anders. Dort muss man angemeldet sein, um einen Artikel anlegen zu können. Aber in der deutschen ist das nicht so. Und die eigentliche Herausforderung ist also nicht, einen Artikel anzulegen, sondern eigentlich ist die Herausforderung, dass das, was man da reinschreibt, dann auch in Wikipedia bleibt. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich an so die Grundprinzipien von Wikipedia hält, nämlich zunächst mal, dass es sich um eine Enzyklopädie handelt. Das bedeutet zweierlei. Zum einen sollte das, worüber man da schreibt, auch schon für eine Enzyklopädie passen. Und zweitens sollten die Dinge natürlich so formuliert sein, dass sie enzyklopädisch sind. Das bedeutet idealerweise aus einem möglichst neutralen Standpunkt heraus. Und ich finde ja auch immer möglichst kurz. Ich finde, Enzyklopädien sollten eher kurz als lang sein. Aber auch das ist nicht ganz unumstritten sicherlich. Und drittens sollten Sie sagen, woher Sie denn Ihre Informationen haben. Denn Wikipedia interessiert sich jetzt weniger für das, was Sie gerade im Fernsehen sehen oder was Sie von Ihrem Nachbarn gehört haben oder in irgendeiner Telegram-Gruppe stand, sondern Wikipedia besteht schon darauf und muss auch darauf bestehen, dass Sie gute Belege und Quellen haben. Das sind mal mindestens gute journalistische Quellen, idealerweise sogar dann auch wissenschaftliche Quellen. Jetzt bei diesem Sturm auf das Kapitol sprechen wir aber natürlich ausschließlich über journalistische Quellen. Da gibt es noch keinerlei wissenschaftliche Arbeiten drüber.
Und was macht in Ihren Augen den besonderen Wert eines Wikipedia-Artikels zu einem aktuellen Thema aus? Die werden ja durchaus häufig geklickt.
Genau, also ich kann es anhand der Covid-19-Pandemie, habe ich das in meinem Buch nachvollzogen, da ist es tatsächlich so, dass wir in den ersten Monaten der Pandemie wurden der Artikel ungefähr 200.000 Mal am Tag aufgerufen. Das ist also schon eine Menge. Das Besondere an Wikipedia ist, dass Sie in Wikipedia zu jedem Zeitpunkt das sehen können, was wir zu diesem Zeitpunkt über etwas wissen. Und das muss man ein bisschen auseinanderklamüseln, denn wenn man journalistische Angebote sind, und das ist keine Kritik, das ist einfach ihre Natur, natürlich immer sehr an der Neuigkeit und an der neuen Entwicklung interessiert. Und wenn Sie etwas von Anfang an nicht verfolgt haben, dann ist es auch mit journalistischen Beiträgen manchmal schwer, sich ein gesamtes Bild zu verschaffen. Und Wikipedia möchte an einem Ort, in einem Artikel zeigen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Das muss nicht immer alles richtig sein, weil manche Dinge entwickeln sich eben und Wikipedia entwickelt sich eben fort. Sie hatten es anhand dieses Artikels ja schon gesagt, das sind tausende von Bearbeitungen mittlerweile. Das heißt, wir lernen immer mehr und dieses Mehr wird dann auch in Wikipedia-Artikeln abgebildet. Aber der Anspruch ist, in jedem Wikipedia-Artikel steht das, was wir heute zu einem bestimmten Thema allumfassend wissen.
Lesen Sie eigentlich, wenn Sie einen Wikipedia-Artikel aufrufen, immer die Autorenseite, die Diskussionsseite mit, um das vollständige Bild zu haben? Sollte man das tun?
Also ich mache das tatsächlich sehr oft, weil mich ja auch schon interessiert, wie die Artikel zustande kommen. Dazu muss man vielleicht kurz erläutern, dass jeder Wikipedia-Artikel quasi so eine Rückseite hat. Das ist die sogenannte Diskussionsseite. Wenn Sie das nächste Mal in Wikipedia sind, dann schauen Sie einfach mal oben im Fenster. Da steht neben dem Artikel, gibt es so einen Reiter, da ist Diskussion. Klicken Sie da einfach mal drauf, denn auf dieser Diskussionsseite, da treffen sich die Wikipedianer und besprechen den Artikel, über den es hier gerade geht. Also jeder Artikel hat so eine eigene Diskussionsseite. Und das ist dahingehend sehr spannend, weil man auch sehen kann, worüber gerade debattiert und auch gestritten wird und wohin sich vielleicht der Artikel in Zukunft entwickeln wird. Und ich finde das einfach erstmal so faszinierend, aber es ist sicherlich auch immer wieder ein spannender Blick in den Maschinenraum von Wikipedia selbst.
20 Jahre Wikipedia, das ist unser Thema in SWR2 Tandem. Mein Gast Pavel Richter hat diese Geschichte mitgeschrieben und auch beschrieben. Letzteres in seinem Buch, die Wikipedia Story, Biografie eines Weltwunders. Herr Richter, Weltwunder, wie ernst meinen Sie das?
Das meine ich schon sehr ernst, denn Wikipedia ist für mich ein Weltwunder. Denn zunächst mal ist es die wirklich mit Abstand größte Wissenssammlung, die wir als Menschheit je geschaffen haben. Sie hatten ja am Anfang die Zahlen schon gesagt, mit 2,5 Millionen Artikeln in der deutschen Wikipedia und weltweit über 50 Millionen Artikel. Das ist einfach eine enorme Leistung an kulturellem Wissensproduktion. Zweitens ist aber auch die Art, wie dieses Wissen gesammelt und kuratiert und aufbereitet wird, ein Wunder. Denn als Jimmy Wales damals Wikipedia gegründet hat, vor jetzt 20 Jahren, da hat er ja wirklich nur einen Server ins Internet gestellt und eine Software installiert und dann gesagt, schreib doch eine Enzyklopädie. Es gibt keinerlei Vorgaben, es gibt keinen Chef, keine Chefin, keinen Eigentümer. Alles, was in Wikipedia funktioniert, funktioniert selbst organisiert durch die Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren. Die Wikipedia ist eine der größten Webseiten der Welt, aber sie ist eben nicht kommerziell. Und das finde ich auch ein Wunder. Und der dritte Aspekt bezüglich, warum ich finde, dass Wikipedia ein Weltwunder ist, ist, dass sie mir wirklich Hoffnung macht. Denn Wikipedia zeigt mir, wozu wir als Menschen in der Lage sind, wenn wir es nur wollen, wie wir uns selbst organisieren können, ohne dass uns jemand Vorgaben macht, ohne dass uns jemand die Richtung bestimmt, sondern wir können uns über einen langen Zeitraum, 20 Jahre, an einem riesigen Projekt, nämlich das gesamte Wissen der Menschheit, allen Menschen der Welt zur Verfügung zu stellen, damit können wir uns beschäftigen. Und das gibt mir Hoffnung, wenn es um die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit geht.
Und in der Art und Weise, wie Wikipedia organisiert ist, da kann man dann sagen, in Wikipedia steht der Konsens der wenigen, die aktiv sind und dort schreiben, also der wenigen vielen, wenigen habe ich jetzt gesagt, im Vergleich zur Weltbevölkerung.
Ja, wobei, da muss man, glaube ich, auch sehr klar unterscheiden. Wikipedia versteht sich wissenschaftlich gesprochen als Tertiärliteratur. Das heißt, Wikipedia stellt das dar, was andere als erforscht und dargestellt haben. Wikipedia betreibt selbst keine Forschung, sondern schaut sich an, was andere Wissenschaftler oder Journalisten über ein Thema geschrieben und herausgefunden haben. Ich sage das immer als Illustration zu Galileis Zeiten, hätte in Wikipedia gestanden, dass sich die Sonne um die Erde dreht, denn das war damals der Konsens, auch wenn er falsch war. Und so ist es heute auch. Wir interessieren uns in Wikipedia dafür, was andere herausgefunden haben.
Und wieso dürfen Autoren in Wikipedia anonym schreiben?
Ich möchte fast zurückfragen, warum nicht? Weil in Wikipedia zählt nicht das Renommee, dass sich jemand außerhalb von Wikipedia erarbeitet hat. Das macht es übrigens auch durchaus schwer für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel in Wikipedia mitzuarbeiten, weil die Meriten, die sie sich ja erworben haben, über ein langes Studium und über viele Publikationen etc., diese Meriten zählen in Wikipedia erstmal wenig, sondern in Wikipedia zählt, was jemand im Projekt selber macht.
Auf diese Weise sind erstmal alle gleich.
Auf diese Weise sind erstmal alle gleich und nur so ist es auch möglich, eine Enzyklopädie von allen schreiben zu lassen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eben auch Amateure mitschreiben können, dass es da keine Hierarchien gibt, die von Dingen beeinflusst werden, die außerhalb von Wikipedia geschehen. Und es ist deswegen einfach eigentlich gar nicht so wichtig, wer die Person ist hinter einem Artikel. Wichtig ist, dass dieser Artikel neutral ist, dass er gut belegt ist, etc. Nichtsdestotrotz ist es so, dass auch sehr viele Wikipedianer keinerlei Hehl daraus machen, wer sie sind. Jeder angemeldete Benutzer hat eine sogenannte Benutzerseite und sehr viele Wikipedianer, die ich kenne, ich übrigens auch, schreiben auf dieser Benutzerseite ihren Klarnamen, wie wir im Projekt so schön sagen.
Wenn man startet, neu auf Wikipedia als Autor, bekommt man mittlerweile in Dutzenden Tutorials erklärt, wie das geht. Es scheint aber doch nicht ganz so einfach zu sein. Es gibt wohl auch ungeschriebene Gesetze. Was sind da die wichtigsten oder vielleicht das Wichtigste?
Es ist tatsächlich so, dass das Editieren und Mitarbeiten an Wikipedia sicherlich nie ein Massenhobby werden wird. Das ist schon ein bestimmtes Mindset, das man braucht und das ist sicherlich jetzt nicht so, dass das für jeder Mann und jeder Frau ein tolles Hobby ist. Zugleich ist es tatsächlich auch so, dass es in einem Projekt, das es jetzt seit 20 Jahren gibt, ist der Einstieg natürlich schwieriger, als er das früher war. Das ist schon ganz klar, zum einen wegen der geschriebenen Regeln, aber natürlich entwickelt so ein Projekt ja auch so etwas wie ungeschriebene Regeln. Und das fängt zum Beispiel bei der Sprache an. Ich kann mittlerweile, wenn ich einen Diskussionsbeitrag in Wikipedia lese, kann ich relativ gut einschätzen, ob der oder diejenige, der das geschrieben hat, schon länger dabei ist oder nicht. Die Menschen, die länger dabei sind, verwenden einen Code, einen sprachlichen Code, der für mich als Insider völlig nachvollziehbar ist, der aber, wenn man ihn nicht beherrscht, wird gleich klar, oh, du bist neu. Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Wikipedia ist allerdings natürlich darauf angewiesen, dass sich Menschen kontinuierlich auch neu bei ihr engagieren. Und deswegen ist das Thema Willkommenskultur in Wikipedia aus meiner Sicht so ein wichtiges und ich bin dankbar, dass es zum Beispiel das Mentorenprogramm gibt. Das sind erfahrene Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die Neulinge, wenn diese das möchten, die ersten Wochen in Wikipedia begleiten und sie so ein bisschen ihnen helfen, dieses nicht ganz einfache soziale und technische Konstrukt zu navigieren.
Es ist schon viel diskutiert worden über die Relevanzkriterien von Wikipedia und es ist auch schon diagnostiziert worden eben, dass die meisten Porträts über Männer sind. Es ist auch beschrieben worden, dass vor allem Männer schreiben. Wird das mittlerweile systematisch analysiert? A. Und B. Was kann man dagegen tun, die Unterrepräsentierten besser zu repräsentieren? Was tut Wikipedia?
Also zunächst mal müssen wir hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Artikelinhalte und das zweite, wer diese Artikel schreibt. Bei den Artikelinhalten bildet Wikipedia schlicht die gesellschaftliche Realität ab und die ist, dass über Jahrhunderte Frauen systematisch unterdrückt und ausgeschlossen wurden aus Wissenschaftsinstitutionen, aus der Politik, aus der Macht, aus der Kunst und deswegen in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle gespielt haben und dementsprechend werden auch mehr Männer als Frauen aus der Vergangenheit in Wikipedia dargestellt. Damit spiegelt Wikipedia schlicht die Realität ab, wie sie war. Und das ändert sich übrigens, das sehen wir heute an den Biografien, die jetzt von Menschen erstellt werden, die also über Menschen erstellt werden, die nach 1970 geboren sind. Dort gleicht sich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen als Artikelgegenstände, wenn man so möchte, als Artikelsubjekte, gleicht sich deutlich an. Also da ist Wikipedia auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber nichtsdestotrotz, 90% der Menschen, die Wikipedia mitschreiben, sind Männer. Und das ist ein systematisches Problem für die Enzyklopädie. Jetzt muss man schon fairerweise sagen, dass diese alten weißen Männer, die Wikipedia da bisher geschrieben haben, einen fantastischen Job gemacht haben. Ich bin deswegen auch immer etwas vorsichtig, denen jetzt Arbeitsaufträge erteilen zu wollen. Ihr müsst jetzt euch darum kümmern, dass mehr Frauen in Wikipedia arbeiten, denn das sind alles Ehrenamtliche, die sich ihre Arbeit auch selber einteilen und selber bestimmen, womit sie ihre Zeit verbringen wollen. Und noch ein letzter Aspekt zu diesem Thema, weil der mir sehr wichtig ist. Mhm. Und dann gilt für Wikipedia das, was, glaube ich, die Erfahrung der Frauenbewegung der letzten 100 Jahre ist. Laut sein, fordernd sein, immer wieder sich nicht zurückdrängen lassen. Und ich bin dankbar für all die Frauen, die das in den letzten Jahren getan haben. Das ist in Wikipedia nicht unumstritten, weil das auch mal wehtut und auch mal ärgerlich ist. Aber es ist notwendig. Deswegen kann ich auch nur alle Frauen unterstützen, die das genau schon tun und weiterhin tun werden, nämlich sich mit ihrer Stimme einzubringen in Wikipedia, auch fordernd, auch laut.
Die Wikipedia-Geschichte ist auch eine Geschichte ihrer Schwächen. Die will ich mit meinem Gast Pavel Richter jetzt ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Es gibt legendäre Fehler. Der in Deutschland bekannteste ist der im Namen des ehemaligen CSU-Politikers Karl Theodor zu Guttenberg. Als der Wirtschaftsminister wurde, hat irgendwer die lange Liste seiner Vornamen ergänzt und dort einen Wilhelm hineingemogelt. Viele Medien sogar haben den kompletten Namen aus Wikipedia kopiert mit dem falschen Wilhelm. Kann, Herr Richter, so ein Fehler heute noch passieren?
Ja. Ja, das kann es, denn Wikipedia ist ein offenes System. Wikipedia kann jeder mitschreiben und das bedeutet, dass auch Menschen Unsinn machen können. Das ist bei offenen Systemen so und das sollte auch gar nicht so überraschend sein, denn wir kennen das alle aus der Demokratie. Unsere Demokratie bietet auch den Feinden der Demokratie eine Plattform. Und das Risiko, das wir als eine offene und freie Gesellschaft eingehen, und das ist auch das Risiko, das Wikipedia als ein offenes und freies Netzprojekt eingeht.
Es gibt diesen Vandalismus in Wikipedia, Schreiber, die kaputt machen wollen oder sich einen Spaß daraus machen, zu stören. Wie gefährlich sind solche Trolle, bewusste Falschschreiber? Ist Ihrer Meinung nach das Gesamtkonstrukt doch mächtiger als diese Quertreiber?
Also zunächst mal ist es eine ganz einfache technische Lösung, die es gibt. Tatsächlich kann jeder alles in Wikipedia verändern, aber diese Veränderung kann mit einem Knopfdruck auch wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, man kann erstmal nichts kaputt machen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Alltagsvandalismus, möchte ich mal sagen, wenn in deutschen Schulen die Computer hochgefahren sind, dann schreiben Schülerinnen und Schüler gerne mal irgendwie Marion ist doof oder so in irgendeinem Artikel. Das ist weniger das Problem. Das wird ganz einfach und schnell von den Ehrenamtlichen ausgefiltert. Die eigentliche Gefahr sehe ich für randständigere Themen, für kleinere Artikel, in denen auf die weniger Leute gucken. Dort ist es sicherlich sehr viel einfacher, eine Tendenz unterzubringen. Und die Tendenz ist das Zweite, was mich beunruhigt. Weniger so eine glatte Lüge oder einen Artikel über einen falschen Gegenstand gibt es natürlich auch in Wikipedia und gab es auch immer wieder mal. Sondern was ich beunruhigender finde, ist der Spin. Also wenn die Ausrichtung eines Artikels eine werbliche Tendenz bekommt oder in eine bestimmte ideologische Richtung umgedeutet werden soll. Das ist natürlich sehr viel herausfordernder und leider merken wir auch, dass diejenigen, denen das wichtig ist, dass die auch deutlich besser geworden sind in den letzten Jahren, wenn es darum geht, Artikel zu manipulieren. Das gilt sowohl für die professionellen PR- und Marketingagenturen als auch für die Ideologen, die probieren, in Wikipedia ihre Sichtweise unterzubringen. Das größte und wichtigste Bollwerk dagegen ist die Beleg- und Quellenpflicht in Wikipedia und dass es eben nicht darum geht, dass sie irgendeine Quelle haben, sondern dass sie eine verlässliche und gute Quelle haben. Es macht halt einen Unterschied, ob sie die Washington Post, die eine der anerkanntesten Zeitungen der USA ist, oder die Washington Times, die ein Kampagnenblatt der MAGA- und Trump-Bewegung ist. Es macht einen Unterschied, welche von beiden Zeitungen sie in Wikipedia zitieren. Mit der Washington Post werden sie eine Behauptung in Wikipedia unterbringen, mit der Washington Times eher nicht.
Und dann gibt es ja parallel oder flankierend zu den Belegen eben die Diskussionsseite. Da ist teilweise der Ton sehr rau. Wo ist Ihrer Meinung nach die Schwelle zur toxischen Diskussion und was tun, wenn sich da sowas etabliert?
Es ist tatsächlich ja so, dass im Kommunikationsraum Wikipedia kommen drei Elemente zusammen, die in dieser Kombination schon fast einmalig, aber eben auch sehr kritisch sind. Nämlich zum einen, sämtliche Kommunikation findet schriftlich statt. Zweitens, sämtliche Kommunikation findet online statt. Und drittens, sämtliche Kommunikation findet anonym oder pseudonym statt. Und in dieser Dreierkombination ist die Gefahr, dass man vergisst, dass am anderen Ende der Datenleitung auch ein Mensch sitzt. Die Gefahr ist ziemlich groß. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen. Als ich in Wikipedia angefangen habe, so nach 1,5 Jahren habe ich so auf mich geguckt, also auf meine Online-Persona, wenn man so möchte, und war wirklich erschrocken über mich selbst. Ich war zynisch, ich war herablassend, ich habe die Schwächen von Menschen ausgenutzt. Ich habe mich wirklich ganz anders benommen, als ich eigentlich denke, dass ich bin und von mir auch behaupte, dass ich im normalen Leben, im echten Leben anders bin. Und ich habe dann bewusst meine Kommunikation angeschaut und bewusst verändert. Ich bin achtsamer geworden. Ich habe einen Neustart auch gemacht. Ich schreibe seit damals unter einem neuen Autorennamen. Und ich habe sehr viel mehr darauf für mich geachtet, dass ich nicht vergesse, dass auf der anderen Seite der Datenleitung ein Mensch sitzt. Und diese Achtsamkeit ist, glaube ich, zentral in jeder Form der Online-Kommunikation und insbesondere in Wikipedia. Aber ja, leider ist es tatsächlich so, dass es diese Elemente einer toxischen Diskussionskultur immer wieder in Wikipedia gibt. In den allermeisten Fällen finden diese Diskussionen zivilisiert und freundlich und nett statt. Aber es sind natürlich gerade die toxischen Elemente, die leider auch die Wahrnehmung und teilweise auch so die Stimmung im Projekt schon ganz wesentlich beeinflussen können.
Wikipedia als Ganzes hat keine Werbung, lebt von Spenden. Wie leicht oder schwer ist es, auf diese Weise das Geld, das gebraucht wird, immer wieder zusammenzubringen?
Es war tatsächlich Jimmy Wales' ursprüngliche Intention war gar nicht gemeinnützig, sondern die erste Internetadresse, auf der Wikipedia erschien, war wikipedia.com. Und das ist die Internetendung für kommerzielle Projekte. Ist dann aber, glaube ich, die zentrale Leistung von Jimmy Wales nach dem Start von Wikipedia, sehr schnell erkannt zu haben, dass Wikipedia als ein kommerzielles Projekt nicht funktionieren kann und dann eine Stiftung zu gründen, die das Projekt trägt und da, wo Geld benötigt wird, auch finanziert. Das funktioniert tatsächlich ausgesprochen gut. Hier in Deutschland haben wir in der letzten Spendenkampagne, die immer zum Jahresende ist, die dauert so ungefähr 5 Wochen, da haben über 360.000 Menschen gespendet, so im Schnitt 22 Euro. Das ist schon wirklich sehr faszinierend. Und das funktioniert als, wenn Sie so möchten, Geschäftsmodell auch sehr gut. Das liegt natürlich daran, dass Wikipedia eine enorme Reichweite hat. Ich hatte ja vorhin von 33 Millionen Seitenaufrufen am Tag gesprochen. Und wenn Sie sich dann überlegen, dass in einem 5-Wochen-Zeitraum 360.000 von diesen Menschen, die tatsächlich spenden, dann sehen Sie, dass das Verhältnis schon sehr ungleich ist. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert sehr gut, übrigens so gut, dass auch andere dieses Geschäftsmodell ausprobieren, insbesondere im journalistischen Bereich. Die Taz, die Tageszeitung hier aus Berlin, macht das. Die stellt alle ihre Inhalte frei zur Verfügung und bittet regelmäßig um Spenden. Und auch der Guardian aus London macht genau das. Und soweit ich weiß, machen beide das auch ganz erfolgreich. Insofern scheint das nicht ein ganz schlechtes Geschäftsmodell zu sein.
Es gibt auf dem Weg zum Weltwissen, Herr Richter, auch ganz praktische Probleme, die historische Ursachen haben. Die Erinnerungskultur funktioniert nicht überall so, wie es die Regeln der Wikipedia fordern. Wikipedianer aus Afrika zum Beispiel sagen, es gibt bei uns zu wenig niedergeschriebenes Wissen, das sich in Fußnoten, in Quellen zitieren lässt. Wie kann man Oral History einbinden?
Das ist ein sehr berechtigter Punkt, denn die Idee hinter Wikipedia ist ja, das gesamte Wissen der Menschheit zu sammeln und allen Menschen der Welt frei zur Verfügung zu stellen. Und da spricht erstmal niemand von Enzyklopädie. Wikipedia allerdings, das muss man fairerweise sagen, ist und soll auch bleiben eine Enzyklopädie. Und eine Enzyklopädie ist ein Produkt der frühen Aufklärung, es ist ein Produkt auch eines gewissen Wissenschaftsverständnisses. Und als solche funktioniert Wikipedia sehr gut und ich plädiere dafür, das auch beizubehalten und den Anspruch einer Enzyklopädie zu sein, nicht zu verwässern. Aber nichtsdestotrotz liegt natürlich die Herausforderung darin, wie können wir denn das nicht-enzyklopädische Wissen von Menschen sammeln? wie es überliefert ist in Liedern, in Märchen, in Erzählungen, in Sagen, in Bildern oder einfach von einer Person zur anderen Person in Erzählungen weitergegeben wird. Und da liegt, glaube ich, insbesondere für die Internationale Wikimedia Stiftung eine große Aufgabe. Und ich wünschte mir, dass da mehr passieren würde, dass es Angebote gibt, wie auch dieses Wissen aufbereitet, kuratiert und verbreitet werden kann. Denn das wäre insbesondere für uns natürlich in sehr spannend, weil wir damit auch Zugriff auf einen Wissensschatz hätten aus anderen Kulturen, aus anderen Regionen, die sonst für uns nur schwer erreichbar sind, was ihre Wissenssammlung angeht. Und es ist auch fairer den Kulturen gegenüber, die selber nicht aus der Tradition der Aufklärung kommen, für die also auch die Textgattung Enzyklopädie zumeist keine solche Bedeutung hat, sondern die eben für sich andere Wege gefunden hat. Und wir haben leider bisher noch nichts gefunden, wie wir diese anderen Wege auf eine ähnlich gute und ansprechende Art und Weise zugänglich machen können.
Es gibt auch fundamentale politische Hindernisse, die dazu führen, dass das Weltwissen auf Wikipedia unvollständig bleibt. In China zum Beispiel oder auch im Iran ist Wikipedia gesperrt. Wie besorgt macht sie das?
Die Internetzensur in China ist eine Katastrophe und es ist grauenhaft, grausam den Menschen dort gegenüber, denn sie haben keinen Zugriff auf viele Angebote, unter anderem eben auch nicht auf Wikipedia, und die chinesischen Machthaber sind dort leider noch sogar einen Schritt weiter gegangen. Es gibt nämlich ein Konkurrenzangebot, das sehr erfolgreich ist in China, eine aber eben staatlich kontrollierte Enzyklopädie, an der ich auch nicht frei mitschreiben kann, sondern wo ich mich mit meinem Klarnamen und meinem Ausweis registrieren muss und damit auch persönlich haftbar bin, wenn ich etwas schreibe, was dem Machthaber nicht liegt oder nicht gefällt. Sodass also hier nicht nur der Zugang zu Wikipedia unterbunden wird, sondern auch noch eine sicherlich nicht so qualitativ hochwertige Alternative mit staatlichem Einfluss erstellt wird. Das ist schon wirklich ein schwieriges Thema und ein ernstes Problem, insbesondere natürlich für die Menschen in China.
Jetzt ist morgen der große Jubiläumstag, der 15. Januar. Feiern Sie eigentlich morgen irgendwo, irgendwie? Ich habe gelesen auf Wikipedia, dass es verschiedene virtuelle Geburtstagstreffen gibt. Sind Sie da irgendwo dabei?
Ich werde sicherlich reingucken, ja. Es ist leider ja wegen der Pandemie, können auch wir jetzt keine großen Partys machen, sonst hätte es sicherlich was gegeben, denn Wikipedianer feiern auch gerne und das glaubt man vielleicht nicht bei so einem digitalen Projekt, aber sie treffen sich auch sehr regelmäßig, wenn das denn pandemiebedingt geht. Es gibt Stammtische in jeder größeren Stadt in Deutschland. Jetzt verlagern wir das wie so vieles andere auch eben in den digitalen Raum und das ist ja auch dem Projekt ganz angemessen. Und ja, ich werde sowohl auf der internationalen Feier sicherlich vorbeischauen, als auch mich im Projekt selber tummeln und schauen, wie dort dieser Geburtstag begangen wird. Wie ich die Wikipedianer kenne, wird er etwas trocken begangen und vermutlich wird es darum gehen, Artikel zu schreiben.
Pavel Richter war mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Frau Kögel.
Weiter eintauchen in die Wikipedia-Welt können Sie, wenn Sie Pavel Richters Buch lesen. Die Wikipedia-Story, Biografie eines Weltwunders, erschienen im Campus Verlag, Preis 22,95 €. Ich bin Martina Kögel. Schönen Abend noch.